ARD.
Jedes Interview, was ich zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, wäre wahrscheinlich ziemlich verbittert rübergekommen, um ehrlich zu sein. Und das wollte ich nicht. Aus Spaß wurde aber irgendwie ernst, als ich die ersten Nachrichten von seinen Fans bekommen habe, die mir den Tod gewünscht haben. Ich habe mich selber aus dem Loch rausgeholt. Ich habe einfach irgendwie wieder so einen Confident-Boost gehabt. Dann habe ich mir gedacht, scheiß auf alles. Also das finde ich auch mal ein bisschen respektlos mir gegenüber als Frau. Nur weil ich jetzt mit einem Rapper einen Song mache, heißt es immer direkt, die haben was am Laufen. Wenn andere das schon sehen, dann kann ich mich nicht irren. Dann stimmt da wirklich was nicht. Nee, ganz ehrlich, ich spreche es einfach aus. Ich wurde einfach verarscht.
Mein Name ist Simon und früher hingen sie jeden Tag im Nordpark, egal was passiert und ihr Baba sagt, mach's mit Liebe, nicht fürs Para. Drum hat sie den Super Saiyajin Fokus und packt sich die Krone wie Khaleesi. Sie kommt aus Neuss und hat es verdient, also zur Seite, Herr Bibi. Denn Mel ist die Queen. Mel ist bei uns, hallo.
Hi.
Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audiotheks App oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient. Geht's dir gut?
Ja, selbst.
Sehr gut, sehr gut. Schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass wir uns wiedersehen. Letztes Mal im Sommer 22, glaube ich, als du bei uns warst, jetzt auch schon ein bisschen her, da ging für dich quasi so ein bisschen eine neue Phase als Künstlerin los. Wie ist dir seitdem ergangen? Ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen?
Ja, ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich hatte noch braune Haare zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ehrlich gesagt gut. Ich habe das Gefühl, alles geht gerade in die richtige Richtung und war auf jeden Fall ein harter Weg. Aber wir sind da.
Sehr schön, sehr schön. Neues Team, neues Umfeld und so weiter und so fort. Bei unserem letzten Interview warst du, glaube ich, so ganz frisch von deinem alten Label Hypnotize getrennt und noch sehr, ich sag mal, zurückhaltend, was so die Gründe der Trennung anging. Damals hieß es noch so.
Ich sag mal, dann gab es halt ein paar Hintergrundprobleme mit dem Vertrieb, mit dem Label, wo ich war. Die Fans, die kennen ja auch diese Filme, die manchmal Musiker haben. Genau diese Filme hatte ich auch. Will jetzt aber nicht zu viel drauf eingehen.
Ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Lass uns ein bisschen näher drauf eingehen. Nee, aber ohne Spaß. Also, was war denn der Grund damals, dich vom Label zu trennen?
Ich muss ein bisschen ausholen. Also erstmal vorab, ich war nie bei Hypnotize direkt gesigned. Mhm. Weil Hypnotize wird meistens mit Dardan assoziiert und da sind aber noch viele Leute im Hintergrund und ich muss jetzt erstmal klarstellen, ich habe absolut kein böses Blut mit Dardan oder so. Mhm. Also von meiner Seite aus ist da gar nichts, was das angeht. Aber ich war damals im selben Management wie er und da sind halt, wie ich schon damals erwähnt habe, einfach ein paar Sachen schiefgelaufen, die nicht hätten so laufen sollen, sage ich mal. Und ich war halt eine junge Künstlerin, das war mein erster Deal, generell mein erster Managementvertrag und ich sag mal so, ich wurde so ein bisschen, ganz ehrlich, ich spreche es einfach aus, ich wurde einfach verarscht.
Mhm.
So. Und ich habe das damals, ich hatte so ein Bauchgefühl, als ich noch bei meinem Manager war, also er hat ein Label gegründet, abseits von Hypnotize und wie soll ich das erklären? Ich hatte ein Bauchgefühl, 2020 war das, Anfang 2020 und ich habe diesem Bauchgefühl aber irgendwie keinen Sinn gegeben. Also ich bin da nicht nachgegangen und habe mir aber die ganze Zeit gedacht, irgendwas läuft bei mir nicht richtig. Weil ich war halt, zu dem Zeitpunkt war ich halt irgendwann auch connected mit anderen Künstlern und man redet halt untereinander, so wie es halt einfach üblich ist. Und das Bauchgefühl, was ich hatte, das wurde dann so ein bisschen bestätigt von anderen Künstlern, weil ich mir so dachte, okay, ey, wenn ich schon so ein komisches Bauchgefühl habe, dass bei mir nicht alles so richtig läuft, es wird nicht richtig gearbeitet und auch was den Vorschuss angeht und so, ich darf leider keine Summe nennen, aber ich hatte einen sehr, sehr krassen Vorschuss und dass ich davon halt, sage ich mal, nicht so viel gesehen habe, was eigentlich mir zustehen sollte, hat mich halt so ein bisschen nachdenklich gemacht und wie gesagt, andere Künstler haben mich halt drauf angesprochen irgendwann und da war mir halt klar, okay, ey, wenn andere das schon sehen, dann kann ich mich nicht irren. Dann stimmt da wirklich was nicht. Und da war ja auch Corona und so. Das war generell keine einfache Zeit für mich. Auch privat hatte ich sehr viele Probleme. Und irgendwie Sommer 2020 dann bin ich der Sache so richtig nachgegangen, weil mich halt ein Musikerkollege, dessen Namen ich besser nicht nenne, weil ich glaube, der möchte das nicht, hat mich dann so, sag ich mal, dazu gedrängt, mal nachzuhaken. So, weil ich halt die ganze Zeit gesagt habe, nein, nein, ist nicht so. Mein Team macht gerade Sachen und was weiß ich was. Und ja, dann bin ich der Sache nachgegangen, hab einen Anwalt gecheckt, hab mal meinen Vertrag checken lassen und dann sind halt so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich halt selber gar keine Ahnung von hatte und dann war ich halt ein bisschen enttäuscht.
Okay, das ist nämlich genau das, was du auch bei uns gesagt hast, nämlich ein Tipp nach dem Motto, also egal was euch vorgelegt wird, holt euch einen Anwalt, ja. Lasst das checken. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du es quasi erst im Nachgang checken lassen, genau. So, nachdem die Unterschrift von dir schon drunter war.
Ja, das war halt auch mein Fehler. Also es ist, man sagt ja immer, es gibt zwei Seiten und mein Fehler war halt, dass ich einfach ein bisschen zu naiv war. Mhm. Und ich bin halt von mir selber ausgegangen, weil ich würde gewisse Dinge in meinem Leben niemals tun und darunter zählt dann doch einfach anderen Leuten kein Unrecht anzutun. Mhm. Und ja, deswegen sage ich immer zu Newcomern, ey, checkt euch einen Anwalt, bevor ihr irgendwas unterschreibt. Und ja, also ich könnte jetzt extrem ins Detail reingehen, was diese ganze Story angeht, aber ich erzähle mal nur so die Schlüsselpunkte. Und ja, wie gesagt, Anwalt gecheckt, kam halt ein paar Sachen raus, habe ich direkt ein Anwaltsschreiben an meinen Manager damals geschickt. Von ihm kam leider gar nichts mehr. Mhm. Fand ich auch ein bisschen schade, weil zu dem Zeitpunkt sollte mein Album kommen. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ey, nein, es kann da jetzt kein Album kommen. Ich habe nicht mal die fertigen Songs. Ich bin noch nicht mal zufrieden mit dem Produkt. Wie kann das sein? Mhm. So, und da wurde halt natürlich, wie gesagt, nicht richtig gearbeitet. Und dann kam halt einfach der Anwaltsbrief von meiner Seite aus, mhm. weil ich halt auch nicht mehr den Kontakt gesucht habe, weil ich einfach maximal enttäuscht war. Mhm. Und ja.
Hattet ihr nochmal Kontakt? Also als es rausgekommen ist quasi, du hast gemerkt, okay, Anwalt sagt dir, ey, in dem Vertrag ist das und das irgendwie nicht so ready. War das dann nochmal so, dass du ihn zur Rede stellen wolltest so? Und hast du nochmal gesucht, ey, was soll das? Oder war das von vornherein so, die Enttäuschung so groß, dass du direkt gesagt hast, okay, ey, weißt du was, ich lasse jetzt mal Anwalt klären?
Ich sag mal so, bevor ich überhaupt zum Anwalt gegangen bin, war so eine Situation, dass weil ich halt so ein bisschen hellhörig geworden bin, habe ich halt einmal nach Abrechnung gefragt, mhm. weil ich halt irgendwann wissen wollte, ey, wo geht eigentlich mein Vorschuss hin? Wo? Weil ich habe nichts schwarz-weiß, ich wusste gar nichts. Und in dem Vertrag, der natürlich jetzt auch nicht wirklich ein super Vertrag war, stand aber drin, dass ich halt nachfragen darf und auch einsehen darf. Habe ich dann auch gemacht und dann hieß es halt, ja, komm nach Stuttgart. Mhm. Ich war dann so, warum soll ich nach Stuttgart kommen? Es ist Corona-Hochzeit, ich bin am Arsch der Welt, irgendwo in Bayern habe ich gewohnt zu dem Zeitpunkt. Warum soll ich nach Stuttgart? Schickt doch einfach PDF rüber. Ihr habt das doch eh irgendwo abgeheftet. Mhm. Dann dachte ich mir so, okay, hatte ich halt keinen Bock drauf, weil ich mir so dachte, das funktioniert nicht so. Mhm. Und da war ich halt so ein bisschen so, okay. Und ich weiß gar nicht mehr genau, das ist jetzt auch schon lange her, aber zu dem Zeitpunkt war, ich glaube, das war die Zeit, wo Dardan und Hava in Holland waren. Mhm. Und da kam das so, war die Gerüchteküche, dass die zusammen sind und so. Und ich habe das ja so intern natürlich alles mitbekommen. Und ich hatte Albumphase, sozusagen, eigentlich. Und die waren Halligalli machen alle. Und mein Manager war auch da. Was da dann und so macht, hat mich ja nicht interessiert. Die können ja machen, was sie wollen. Natürlich. Aber ich fand es halt so ein bisschen, ey, ich bin in Albumphase, wir wollen ein Album bringen und du kümmerst dich überhaupt nicht um mich gerade. Mhm. So, und ist nicht so, dass ich mich nicht von vorher ein paar Mal beschwert hätte. Also mhm. ich bin kein Mensch, der jetzt von jetzt auf gleich alles in sich reinschluckt und dann erst was sagt, sondern ich habe schon öfter mal geäußert, dass ich unzufrieden bin mit der Arbeitsweise. Ja, und dann bin ich halt zum Anwalt gegangen und dachte mir so, nö, Alter. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Okay. Also so.
Ich verstehe. Und was war das Bauchgefühl? Weil das kam ja so nach und nach. Aber dieses erste Bauchgefühl, von dem du gesprochen hattest, war, wo du gemerkt hast, so vielleicht hat nicht ganz drauf gehört und so. Ja. Also ich frage jetzt auch gerade im Hinblick von vielleicht, ne, es gibt vielen Künstlern. Das ist jetzt kein neues, keine neue so bahnbrechende Info so, dass man das Musikbusiness immer noch Business. Das heißt, da wollen Leute ihren Vorteil nutzen und sind nicht immer so auf Best Friends, so wie es vielleicht aussieht und so. Das sollte, glaube ich, mittlerweile jeder gecheckt haben. Aber in der jeweiligen Situation ist immer noch mal anders. Deswegen, mich interessiert so ein bisschen dieses Bauchgefühl, weil vielleicht finden sich da andere wieder und haben vielleicht ein bisschen dann mehr, ja, hören vielleicht mehr auf diese innere Stimme, die ja ganz oft ganz richtig liegt. So, deswegen, wann war das? Was waren das für Sachen, die das so ausgelöst haben? Kannst du es noch,
kannst du dich noch
dran erinnern?
Wie gesagt, Anfang 2020 hatte ich so ein komisches Bauchgefühl. Aber das war noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ey, kein Bock mehr auf die und das irgendwie arbeiten die nicht richtig, sondern es war eher so ein, es hat sich so rangeschleicht irgendwie, mhm. weil ich irgendwie immer wieder, ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir versucht habe, gut zu reden, was sie machen. Mhm. Also die Arbeit gut zu reden, irgendwie, ach nein, wird schon. Und ich habe so Ausreden gesucht irgendwie. Und
aber gibt es irgendwas, also ne, also so ein Bauchgefühl entsteht ja durch immer so irgendeine Situation, irgendwas, was gesagt wurde, vielleicht auch so eine Energie, die im Raum war oder irgendwas.
Es waren Anrufe bei mir. Zum Beispiel, also wenn ich mal so irgendwie irgendwas war, wo ich dann gesagt habe, ey, können wir das und das vielleicht anders machen? So, weil ich habe ja in Neuss gewohnt und die waren ja alle in Stuttgart sozusagen, also vor allem mein Manager. Und ich hatte immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit dem telefoniert habe und irgendwas geäußert habe, Ideen oder so, oder weiß ich nicht, Unzufriedenheit, sage ich mal, ist ja normal, dass man das nicht immer Arbeit gut läuft, hatte ich das Gefühl, mir wird so Honig ums Maul geschmiert. Hm. Und ich weiß nicht, also bei den meisten Frauen ist das so, wir haben einfach wir haben so ein Bauchgefühl, wir checken einfach, irgendwas läuft hier nicht richtig. Bei mir war das halt das so, ich habe das so irgendwie, das hat sich so angestellt, ich kann es gar nicht genau erklären. Mhm. So ein Bauchgefühl kann man einfach nicht genau erklären, aber ich habe auf jeden Fall gecheckt, ey, irgendwas ist da, irgendwas bockt mich einfach nicht.
Mhm. Okay. So. Du hast auch gesagt, dass du dich so ein bisschen alleine gefühlt hast so in dem Team zu der Zeit so. Lag das dann auch an solchen Situationen oder an was lag das, dass du so das Gefühl hattest, dass du eigentlich so, obwohl du ja ein Team um dich rum hattest, dass du eigentlich nicht wirklich ein Team hattest?
Ja, ich habe mich halt so ein bisschen gewundert, weil ich halt mir dachte, okay, ey, mein Manager macht auch da dann, das ist Hypnotize, der funktioniert super, die machen krasse Arbeit, warum wird es bei mir nicht gemacht? So, und ich hatte dann irgendwann von meinem Manager halt eine Assistentin zugestellt bekommen, die aber selber auch noch ganz frisch drin war und sie war halt, irgendwann war sie auch einer meiner besten Freunde so, und die ist halt überall hin mitgekommen, aber Mehrwert hatte sie, was das angeht, irgendwie nicht.
Mhm.
Sie war einfach nur eine Freundin, die immer dabei war, sodass ich nicht halt alleine unterwegs war. Aber mir ging es eher darum, dass mir hat so diese Planung gefehlt.
Mhm.
Wie planen wir das Album? Wie planen wir das Video? Was sind so die nächsten Steps? So ein roter Faden halt. Und ich dachte mir so, ey, ich bin frisch im Game. So was müsste eigentlich vom Manager kommen. So, ich weiß ja, was meine Aufgaben als Künstlerin sind. Aber zu dem Zeitpunkt hat mir so ein bisschen so diese Leitung einfach gefehlt. Der Berater halt.
Mhm.
Seine Funktion.
Mhm. Okay. Warum wolltest du damals nicht drüber reden? Zu der Zeit beim letzten Mal, als du bei uns warst.
Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich auch eine Antwort habe. damals wollte ich nicht drüber reden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht bereit.
Mhm.
Ich hatte sehr viele private Probleme auch. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich den Groll, den ich in mir hatte, ich hatte sehr viel Wut, dass das noch nicht weg ist.
Mhm.
So, und ich alles, jedes Interview, was ich zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, wäre wahrscheinlich ziemlich verbittert rübergekommen, um ehrlich zu sein. Und das wollte ich nicht.
Mhm.
So, ich dachte mir so, nee, Alter, du bist der Sache noch nicht gewachsen, darüber zu reden. Du bist noch sehr emotional, was das angeht. Lass es lieber.
Mhm.
Und zu dem Zeitpunkt liefen ja noch so ein paar Sachen, das war noch ganz frisch. Und ich dachte mir so, ey, ich bin gerade selber noch nicht so ganz geheilt davon.
Mhm.
Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen und dann kann man drüber reden.
Okay, aber schon sehr reflektiert quasi,
ja.
Muss man dazu sagen. Du hast in dem Zuge auch von alten, älteren Männern gesprochen, die dich klein halten wollten. So, das kam jetzt schon so ein bisschen durch, aber könntest du es nochmal konkreter beschreiben, was du damit gemeint hast, quasi mit Kleinheiten?
Ja, ich sag mal so, ich hatte halt, als ich mich halt getrennt habe, hatte ich ja 2,5 Jahre fast eine Pause, gezwungenermaßen, weil ich das, also, nee, nicht weil, weil irgendwie war das so, ich sag mal so, Vertragssachen dauern halt einfach ein bisschen länger. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, wenn du einen Vertrag unterschreibst, lass es bitte checken, was da überhaupt alles drinsteht. Und bei mir war halt der Fall, dass ich gezwungen war, dieses Album zu droppen damals.
Mhm.
Und jede Person, mit der ich zu tun hatte, mit der ich Gespräche führen musste, das waren alles Männer, die einfach mal 10 Jahre, 15 Jahre älter waren als ich.
Mhm.
So, und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass mich irgendeiner verstanden hat. Weder das Label damals, weil ich war ja bei Sony, wobei ich sagen muss, dass Sony am Ende ziemlich kooperativ war. Also da mache ich jetzt kein böses Auge. Aber ich habe mich trotzdem einfach alleine gefühlt und hatte das Gefühl, ey, da haben einfach irgendwelche Leute Macht über mich und ich kann nichts machen, obwohl ich eigentlich diejenige bin, also, sorry, die einfach gebumst wurde, so was das angeht.
Ja, und eigentlich auch vor allem auch diejenige sein müsste, die die Ansagen macht.
Ja, genau.
So.
So, ich dachte, ich habe eigentlich anfangs gedacht so, ey, ich bin im Recht, ich gehe zum Anwalt, ich werde das Ding gewinnen. Bis ich gecheckt habe, so, Alter, nein, so einfach ist das gar nicht. Mhm. Es geht hier gar nicht um, ich habe Recht und keine Ahnung was und ich wurde scheiße behandelt, sondern das, was im Vertrag steht, auch wenn der Vertrag nicht wirklich, da waren halt einige Sachen, die nicht in Ordnung waren so, aber das war halt für mich so, ich dachte, echt krass.
Ja, ist am Ende doch trotzdem rechtskräftig gewesen, so der Vertrag und sonst wäre Vertragsstrafe und keine Ahnung, noch andere Geschüssel so. Okay, das war dann auch der Grund, warum es ein bisschen ruhiger dann einfach wurde so.
Genau. Also ich habe dann irgendwie, das. Ich war sehr froh, dass Corona war, ne? Ich sag dir ehrlich, für mich war das so, also was musikalisch angeht, war das für mich ein Segen, weil ich mir dachte, Alter, wäre kein Corona gewesen, ich wäre komplett weg vom Fenster.
Mhm.
Ich habe aber einfach mit TikTok und so weiter gemacht. Mhm. Ich habe einfach irgendwas versucht, Hauptsache ich bin irgendwie am Start, so wenn ich schon keine Mucke machen kann. Aber es war trotzdem nicht leicht. Es war halt so, mir wurde halt einfach so, mein Traum wurde kurz auf Eis gelegt.
Mhm.
Ja.
Wie ist die Lage jetzt?
Die Lage jetzt ist gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe ein super Team hinter mir. Also nicht nur Management, sondern auch, aktuell bin ich independent, muss ich dazu sagen.
Mhm.
Was ich gerade nicht so verkehrt finde, ehrlich gesagt.
Mhm.
Aber wie gesagt, mein Manager ist top. Ist auch ein guter, langjähriger Freund von mir.
Mhm.
ich habe einen Baba-Producer, ich habe einen Baba-Songwriter, ich habe eigentlich so eine, das, was ich mir immer gewünscht habe, mhm, dass ich so ein Team habe, wo ich weiß, okay, ey, wir sind wie Family, wir arbeiten immer zusammen, wir haben mehrere Studios, ich habe jetzt auch mein eigenes Studio gemietet und ich kann mich nicht beschweren.
Wie kam der Schritt, also von dieser Hustle-Modus, den du gerade beschrieben hast, so Upturns, Enttäuschung, so dann irgendwie kommst nicht so zurecht, weiß nicht, was du machen sollst, okay. TikTok zum Glück war noch so ein Kanal. Wie kam es dazu, dass dein jetziger Manager dann dein Manager wurde, so, warum war es ja nicht sowieso schon vorher gewesen? Und wie hast du es geschafft, gerade dieses Team aufzubauen, so, weil das ist bestimmt auch für einige Leute interessant.
Ja, das war auf jeden Fall kein einfacher Weg und der hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Ich war ja 2020, habe ich ja erst wieder angefangen, Musik machen zu können. Und ich weiß nicht, da irgendwie war diese Clubhouse-Zeit, wo ich maximal eigentlich dominiert habe. Ich weiß nicht wieso, irgendwie war ich da der Hausmeister dieser App. Ich habe keine Ahnung. Habe ich viele Leute kennengelernt und auch meinen damaligen Manager. Weiß ich nicht, irgendwie connected hin und her. Und ich habe ihm dann von meiner Lage erzählt und ich muss sagen, er war sehr fasziniert von mir, was so meine Kunst angeht und auch menschlich. Er meinte, okay, krass, so wie du drauf bist und so kenne ich die meisten Leute nicht, das ist voll schade. Und dann habe ich halt irgendwie mit TikTok halt durchgestartet und das lief auch ganz gut, weil ich hatte eh keine andere Möglichkeit. Und das war aber ein langer Prozess. Also ich muss sagen, ich hatte sehr viele Ups und Downs. Mhm. Vor allem, weil ich halt immer wieder das Gefühl hatte, ey, Kacke, ich komme da nicht mehr raus. Mhm. Ich bin jetzt wieder am Anfang. Ich war gut am Start, ich hatte Hype und jetzt bin ich wieder auf Null. Mhm. Jetzt muss ich irgendwie wieder anfangen und das war halt, es war nicht leicht, aber ich habe leider so einen Charakter, dass ich mir denke, nein, Alter, ich kann nicht. Ich muss durchziehen, ich kack ab, es funktioniert nicht. Wenn ich nicht durchziehe, ich werde es mein Leben lang bereuen. Mhm. Und dann habe ich durchgezogen. Und musikalisch lief es dann eigentlich auch ganz gut. Also ich habe auch einen neuen Deal bekommen und der war auch, Alhamdulillah, fast so groß und hoch und keine Ahnung was, wie der Deal, den ich als erstes hatte. Also da hätte ich auch niemals gedacht. Da war auch für mich so ein, okay, ey, ich habe es jetzt auch der Seite gezeigt, die gedacht haben, dass ich nicht mehr rauskomme aus diesem, so, wie soll ich sagen, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, mir wurden die Türen zugemacht und ich habe einfach alle Türen wieder aufgebrochen, selber. Und ja, aber wie gesagt, mental war es trotzdem nicht so einfach. Ich hatte immer wieder so Downs und auch privat halt, weil privat war bei mir Hölle auf Erden. Und das war halt so.
Kannst du oder willst du da näher drauf eingehen?
Ja, ich sag mal so, war jetzt auch nichts Geheimes irgendwie bei mir. Ist ja auch bei TikTok und so alles sehr viral gegangen, weil ich habe ja meine damalige Beziehung sehr öffentlich gemacht. Mhm. Und das, was ich damals privat durchgemacht habe, war für mich viel schlimmer als diese ganze Musiksache. Mhm. Und wie soll ich das erklären, ohne dass ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, Alter?
Ja, nimm nur kurz.
Ja.
Eine Minute.
Ich sag mal so, warum diese ganze Zeit für mich so schlimm war mit Hypnotize und privat und ich habe wirklich Depressionen davon bekommen, ne? Also das muss ich auch ehrlich zugeben. Für mich war diese private Zeit so viel schlimmer, weil ich nicht mehr wusste, wo ich hinflüchten soll. Ich hatte nicht mehr dieses, boah, ich kann jetzt in meine Musik flüchten und kann jetzt irgendwie da meinen Ausgleich finden, hatte ich nicht mehr. So, und deswegen bin ich abgekackt.
Mhm. Und die Basis halt privat war dann auch nicht mehr da.
Genau, also irgendwie war alles war am Arsch. Mhm. Und deswegen, wenn Leute zu mir kommen und mich immer wieder fragen, ey, wie machst du das? Wie bist du da rausgekommen? Wie ging es dir besser? Und so, dann denke ich mir so, Alter, das war ein Prozess, aber man schafft es, aber man muss sich halt einfach Zeit geben. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe 2,5 Jahre dafür gebraucht.
Ja, ja. Voll. Ich würde nur mal ganz kurz sagen, weil du gemeint hast, es ist leider eine Charaktereigenschaft von mir. Ich glaube, du kannst es leider streichen.
Ja, stimmt.
In dieser Aussage. Ist das jetzt wirklich die 100%ige Mel ohne äußeren Zwang, die wir jetzt quasi so erleben? Auch jetzt mit deiner letzten Single, Hayatim, und die ganzen Sachen, was wir jetzt von dir erleben. Kann man das so beschreiben?
Ja, schon. Also aktuell mache ich eigentlich nur das, worauf ich Bock habe. Ich lasse mich auch nicht mehr reinreden. Früher habe ich mich so ein bisschen beeinflussen lassen, jetzt nicht im Negative, sondern habe mich so ein bisschen auf Dinge eingelassen. Aber jetzt bin ich so, ich gehe ins Studio, ich sage, ich habe darauf Bock, wir machen das. Dann lasse ich einmal mit meinem gesamten Team hören wir drüber und wenn es Bock, dann Bock. Wenn nicht, dann sage ich, okay, Leute, mir gefällt es aber trotzdem. Mhm. So.
Mhm. Sehr gut. Man hat auch ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt so ein bisschen reinzoomt in dein Leben quasi, deine Arbeit, so, dass es auch so ein bisschen, ja, auch Arbeit auch mal ein bisschen so Family-Urlaub ist, so. Ich meine, ja. Du warst ja auch vor kurzem in Ägypten und so und hast da auf jeden Fall auch Sessions gemacht. Und mit dem Team, das ist auch eher, ja, auf jeden Fall so eine freundschaftliche Basis als nur straight Business so. Täuscht das?
Nee, wir sind, also ich habe das Gefühl, in Ägypten waren wir Geschwister und unser Manager war unser Vater, also wirklich so. Nee, wir sind wirklich auf maximale Family-Vibes und ich bin auch sehr froh darüber. Also ich verstehe mich mit allen super. Thanos ist ja auch bei mir im Team. The Reese, auch ein sehr, sehr krasser Künstler und mein Produzent ist Newcomer, aber der rasiert gerade alles. Also boah, mit welchen Leuten der aktuell arbeitet. Ich bin einfach froh und ich bin auch stolz, so ein Team zu haben. Wie gesagt, das, was ich mir immer gewünscht habe.
Schön. Deine Freundinnen sind ja auch immer sehr eingespannt, wie man auf dem einen oder anderen TikTok sehen kann. Erzähl mal, wie ist das? Seit wann sind die schon dabei? Wie wichtig ist dir das, dass sie dabei sind so, oder überhaupt auch diese Freundschaft mit den Mädels?
Also, ich sage immer, ich bin blessed, was meine Mädels angeht, weil das ist nicht so gang und gäbe, dass man sich mit einer Mädelsgruppe, vor allem wir sind 5 Mädels, ich habe sogar noch 3-4 Mädels, die immer wieder mal dabei sind, aber so mein Hauptteam, wir sind zu 5. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die sind, ein Anruf reicht, die sind immer da. Und auch jetzt so, die sind jetzt hier auch dabei. Und ich weiß nicht, das ist einfach das Family. Und egal, was abgeht und so, die Mädels sind immer dabei. Die unterstützen mich in allem. Die sagen mir auch mal, wenn etwas scheiße ist. Also die sind jetzt nicht irgendwie, dass sie mir einfach nur das sagen, was ich hören möchte.
Kann ich bestätigen, by the way.
Ja.
Kurz aufkämpfen.
Ja, also 3 meiner Mädels sogar, die kenne ich, seit ich 13 bin. Krass. So wirklich, also langjährige Freundinnen. Eine ist jetzt seit kurzem dabei, aber fühlt sich auch an, als hätte ich die schon mein Leben lang an meiner Seite. Und ich weiß nicht, also ich nur Liebe. Ich bin froh. Ich wünsche es jedem. Ich wünsche es jedem Mädel da draußen, dass sie so eine Freundschaftsgruppe hat, weil das ist einfach nicht gang und gäbe mittlerweile.
Voll. Wissen deine Mädels das? Also ich frage, weil ja in diesem ganzen Musik, Social Media, wie auch immer, Hustle und keine Ahnung, kann es ja auch mal untergehen so, manchmal wenn auch so langjährige Geschichten sind, kann es mal vergessen werden. Also wissen die das was sie dir bedeuten?
Ja, das wissen die schon. Also ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich habe auch gestern sogar noch mit denen gesprochen. Ich so, ey Leute, ich werde euch erwähnen, damit ihr Bescheid wisst. Und ich muss sagen, manchmal fucken die sich auf mich ab, weil ich die halt manchmal zu Dingen zwinge. Ich sag so, Leute, ihr müsst jetzt mitmachen oder ey, du musst mal kurz mit mir das und das machen. Aber was ich total schön finde, ist, dass die mir auch oft sagen, dass sie stolz auf mich sind. Das ist auch schön, dass wir halt, also es ist nicht immer nur alles Spaß und witzig und ach Halligalli, sondern wir reden auch über ernste Dinge und das ist halt für mich wichtig. Und vor allem in Momenten, wo ich wieder so Rückschläge habe, wo es mir schlecht geht, kann ich halt einmal anrufen. Und alle sind halt direkt vor Ort. Das ist halt schön.
Schön. Ja. Jetzt gibt es immer die Frage, ne? Die einen sagen so, okay, ey, Team ist wie Familie, es ist mein engster Kreis, es ist Bruder, whatever, Family so. Andere sagen, boah, Family und Business zu vermischen, so schwierige Geschichte. Wie ist es bei dir? Kannst du es empfehlen, grundsätzlich quasi dieses Privates und Business zu vermischen?
Es kommt halt drauf an, wie du selber tickst. Ich bin selber ein sehr familiärer Typ. Und ich glaube, ich könnte nicht mit einem Manager arbeiten oder mit einem Team, was nicht so familiär ist wie ich. Weil ich mir immer denken würde, ey, schade, wir können gar nicht zusammen Kaffee trinken gehen und mal so über Privates reden. Und man hockt halt wirklich aufeinander. Ich glaube, du kommst gar nicht drum herum, dass du so Family wirst. Aber in manchen Situationen, vor allem mit meinem Manager, ich meine, wir waren, bevor wir überhaupt Management zusammen gemacht haben, waren wir wirklich dicke Freunde. So. Ich kenne auch seine Familie und sowas, also auf dem Level. Aber in gewissen Situationen, da können wir das schon differenzieren und sind dann auch wirklich Manager und Künstlerin. Und dann am Ende des Gesprächs, der sagt doch mal ständig zu mir, boah Mel, du kannst gar nicht ernst bleiben, du scheißt immer am Ende rein, weil ich dann halt immer am Ende irgendwas mache, was so gar nicht zum Thema passt. Und dann kommt halt dieses Family-Ding wieder durch. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht mit einem Manager machen, mit dem ich halt wirklich nur auf Business-Ebene bin.
Einfach nur tatsächlich persönlich, wie war oder wie ist die Vertragslage zwischen euch? Weil wenn so, ne, auch langjähriger Freund, kennst die Familie und so weiter und so fort, habt ihr trotzdem einen Vertrag aufgesetzt und seid da drüber mit Anwalt und so weiter und so fort? Also das durchdeklariert, was du vorhin gesagt hast und jedem empfehlen würdest?
Ja, tatsächlich. Also die ersten 6 Monate hatten wir keinen Vertrag. Da waren wir wirklich auf Vertrauensbasis. Aber danach haben wir einen Vertrag gemacht und der Vertrag ist super. Ich habe den auch checken lassen von meinem Anwalt. Das ich im Nachhinein hätte gar nicht machen müssen, weil mein Anwalt meinte auch, dafür hat sie mich jetzt auch nicht gebraucht. Ne? Aber ja, wir haben schon einen Vertrag. Würde ich auch jedem raten, egal wie gut du mit jemandem bist, Trotzdem. Weil es ist immer noch Business.
Genau, aber ich frage deswegen, weil es ja manchmal so, das ist ja so dieses so ein bisschen sensibles Thema oder kann ein sensibles Thema sein, gerade wenn man mit Leuten ist, ey, boah, keine Ahnung, Ding, manche Sachen passieren oder funktionieren auf Handschlagbasis so, das geht doch alles super gut. Aber es gibt ja dann immer irgendwann so, vielleicht, nicht bei jedem, so, ich wünsche es auch keinem, aber den Zeitpunkt, wo, keine Ahnung, es geht um Geld, es geht um das oder man ist dann doch irgendwo nicht einig oder Erwartungshaltungen werden nicht erfüllt, da gibt es einen Gap und dann ist nichts schriftlich, so. Und wie bringt man dieses Thema an, gerade bei Family und Friends, so, dass man sagt, so, guck mal, ich liebe dich vom Herzen so, aber ich würde trotzdem bitte einmal sicher gehen, dass wir das hier schriftlich haben, so.
Also vor allem, wenn man jetzt in diesem, dass man so eng miteinander ist, ich finde, erst recht dann kann man so offen über sowas reden. Also da sollte gar nicht eine Barriere sein, dass man sich sowas nicht traut. Wir haben von Anfang an gesagt, ey, Bro, wir machen einen Vertrag, so und so und so, das sind die Konditionen. Dies und jenes alles von Anfang an geklärt, damit man halt gar nicht in die Situation kommt, dass man irgendwie irgendwas Unangenehmes hat. Mhm. Und ich meine, wenn wir mal eine Situation haben, wo zum Beispiel ich nicht irgendwie, was auch schon vorgekommen ist, wo ich mal nicht meinem Job nachgegangen bin, weil es mir irgendwie privat nicht so gut ging oder so, dann wird halt mal eine Ansage gemacht. Dann wird halt mal so, ey Bro, straff dich, komm zu dir, mach dein Ding so. Weil sonst, ne, wirst du sehen, dass es halt nicht läuft. Und andersrum genauso, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Aber der Ton macht halt die Musik. Ne? Mhm. So, es kommt halt drauf an, wie du es sagst. Mhm.
Jetzt hast du das quasi von deinen Girls und Support. Und du bist jemand, zumindest so in meiner Wahrnehmung, der auch so erst stark für Women Support Women so sich gerade mal einstehst und das auch so nach außen trägst. Und damals hast du ja auch, als dieses Shirin David Wetten, das Thema war, so hast du ja auch quasi für sie stark gemacht, beziehungsweise so gesagt, ey, supported. Das fanden ja nicht alle super, so was da passiert ist. So. Und es gab ja so eine kurze Geschichte. Ich meine, es war jetzt keine Riesengeschichte, ne? So, und das Ding ist auch schon wieder zu so. Ja. Aber da gab es ja so kurze Hin- und Her-Story mit Ali Boumaier, so. Wie gesagt, das Ding ist wieder zu. Aber was war da los? Und vor allem war ja gar nicht das Thema mit Ali eigentlich das Ding, sondern eigentlich, was da im Hintergrund passiert ist. So, ne? Also, ja. Hol mal die Leute kurz ab.
Ja, wie gesagt, Ali hat eine Story gemacht, hat mich da auf witzig, ich sag mal, angegriffen. Angegriffen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber...
Ein bisschen gepiesackt so.
Ja, ein bisschen gepiesackt halt. Und ich fand das witzig. Ich habe natürlich mit Humor genommen, weil es war auch mit Humor gemeint von seiner Seite aus. Und dann war das so ein Hin und Her die ganze Zeit in den Stories. Und... ist dann aber leider irgendwie ausgeartet, weil die Fans das manchmal nicht so ganz verstehen, weil ich bin ein sehr sarkastischer Mensch und ich habe gemerkt, er ist auch ziemlich ironisch und die Leute haben das total ernst genommen und vor allem seine Fans, die waren radikal. Ich muss sagen, ich habe auch eine starke Fanbase, meine Fans haben mich auch direkt verteidigt, weil die halt dachten, aber die checken mich, die wissen, wie ich bin, die wussten direkt, okay, die macht Spaß so. Und aus Spaß wurde aber irgendwie ernst, als ich die ersten Nachrichten von seinen Fans bekommen habe, die mir den Tod gewünscht haben. Boah, da waren Wörter dabei und Sachen, wo ich mir echt so dachte, Bro, Alter, krass. Mhm. So, und ich glaube, dem Ali selber war das auch nicht so ganz bewusst, was er da ausgelöst hat. Und eine Sache hat mich dann auch so ein bisschen getriggert und auch gestört in irgendeiner seiner Storys, die er da gemacht hat. Und da bin ich halt auch ein bisschen ernster geworden. Und da hat er auch gecheckt, oh shit, das geht voll in die falsche Richtung, das ist gar nicht meine Intention gewesen. Mhm. Haben halt privat miteinander geredet, hat er sich auch entschuldigt, fand ich auch total süß. Er ist ja auch ein Korrekter. Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ey, alles, was ich gesagt habe, ist auch nicht böse gemeint, ne? Also nimm das jetzt nicht so ernst. Und da hat er mich sogar gefragt, ey, soll ich eine Story öffentlich machen? Soll ich sagen, ey, Leute, alles gut, da ist kein böses Blut und so? Ich habe direkt gesagt, nein, scheiß drauf. So, du kannst nichts gegen solche Fans machen. Die werden sich jetzt nicht anhand von einer Story von dir irgendwie ändern. Mhm. Ja, und das Thema war dann auch genauso schnell wieder durch. Aber hätte ich nicht gedacht, dass dieses, wenn du eine andere Frau irgendwie im Game supportest und so, ich meine, ich habe mit Shirin jetzt nichts zu tun, aber ich habe das gesehen und ich habe mich angegriffen gefühlt. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht mich direkt betroffen hat, ich habe mich trotzdem angegriffen gefühlt und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, feiere ich nicht. Mhm. So, und ich bin auch, wie gesagt, jemand, der nicht sein Maul hält, so. Und ja, hat anscheinend einigen Leuten nicht da draußen, hat nicht so gefallen, keine Ahnung.
Ja, und man muss dazu sagen, ne, also klar, weil die Community von Ali Boumaier quasi ist da ein bisschen über die Stränge geschlagen, so, also ein bisschen ist jetzt auch vielleicht, ich kenne die DMs nicht, ja, so, aber das ist natürlich mit Todwünschen, das ist ein anderes Level, so, ja, sollte man, das ist ja wirklich absurd, so, ja, wohin? So, ja. Was reden wir? Aber es ist ja gar nicht bei ihm so konkret, sondern es ist jetzt, lebst du ja auch an anderen Geschichten. Ich meine, wir hatten quasi auch mal so eine, beim letzten Interview, oder als wir dieses Game gemacht haben auf dem Hessentag, die Quizshow und so, haben wir auch so Social Media Sachen gemacht, ja, und so. Ich meine, das hat ja auch Leute getriggert, so, ja. Voll. Das heißt, du bist ja auch schon, so schlimm, dass man es sagen muss, gewohnt, dass da immer mal wieder so eine Welle von so, ja, Hate kommt von halt Leuten, wo man sich fragt, so, Bruder, ess doch mal dein Toastbrot, Alter, was ist denn, warum hast du denn nichts Besseres zu tun als so? Wie gehst du damit grundsätzlich um? Weil ich habe das Gefühl, du bist ja auch damals schon todesentspannt gewesen, so, aber wie gehst du damit um?
Was geht mir am Arsch vorbei? Ich sag dir ehrlich, also Hate interessiert mich nicht, es interessiert mich einfach gar nicht. Ich denke mir halt so, ey, was geht in deinem Kopf ab, wenn du an deinem Handy hängst? Du gehst auf meinen TikTok, ich mache gar nichts zum Beispiel, irgendein Video, YouTube, keine Ahnung was, und kommentierst da einen Hate-Kommentar, aber so nicht nur ein Video, sondern gefühlt jedes Video. Da denke ich mir so, Bruder, du bist doch mit dir selber unzufrieden. Weil hast du nichts zu tun? Musst du nicht arbeiten? Und das sind teilweise Leute, wo ich mir denke, entweder die sind super jung, wo ich mir denke, Alter, deine Erziehung ist auf jeden Fall maßlos schiefgelaufen. Und bei manchen Leuten, die sind so alt, wo ich mir denke, Alter, du hast bestimmt Frau und Kind zu Hause, hast du nichts zu tun? Mhm. Also so, keine Ahnung, ich denke mir generell, so Leute, die haten und andere Leute schlecht reden, so, die sind mit sich selber unzufrieden. Mhm. Ich kann es mir nicht anders erklären. Mhm.
So. Jetzt ist auch unsere Erfahrung, dass natürlich Frauen immer noch mal irgendwie anders triggern, so. Mhm. Zumindest in den Bubbles quasi, wo wir so uns bewegen oder was wir so erreichen. Und du hast ja zum Beispiel auch beim Song Wer du bist im Video auch, ne, Gewalt gegen Frauen drin, so, da gibt es diese eine Szene, wo du dann wegguckst und dann auf einmal sieht man, okay, blaues Auge. Ein aktueller Track, den du teast, ist auch eine Hymne für starke Frauen, die du auf TikTok gemacht hast. So. Und man findet sowieso auch Aussagen von dir bei Social Media, anstelle zu fragen, bin ich gut genug für jemanden, ist diese Person überhaupt gut genug für mich? Ja. Was bedeutet dir dieses, Frauen den Rücken zu stärken und warum ist es, glaubst du, ist es so wichtig, das zu machen und vor allem auch zu verbalisieren einfach? Auch mit der Reichweite, die du hast.
Ja, weil ich denke mir halt so, die Überzahl sind halt einfach Männer. Ist jetzt egal, in welcher Branche man sich befindet. Und wenn teilweise die männlichen Menschen, wollte ich gerade eiskalt sagen. Also wenn die Mehrzahl der Männer nicht deinen Rücken hat, dann sollten die Frauen das haben. Und bei mir ist es zum Beispiel so, mir ist es scheißegal, wie fame du bist. Ob du gar kein Fame hast oder sonst was, ich supporte immer. Ich bin immer am Verteidigen, weil es mich einfach selber triggert. Und wenn es dich als Frau nicht stört, dass eine andere Frau wegen was auch immer erniedrigt wird oder runtergemacht wird und was weiß ich was, ey, sorry, dann läuft irgendwas bei dir schief. Mhm. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also wenn ich jetzt auch auf der Straße ein Mädel sehen würde, was irgendwie, weiß ich nicht, von einem Typen dumm angemacht wird oder, weiß ich nicht, komisch angepackt wird, obwohl sie das nicht will. Ich bin die Erste, die dazwischen läuft. Ist mir scheißegal, ob ich eine Bombe bekomme, juckt mich gar nicht. Mhm. Weil ich weiß selber, wie das ist, wenn ich meine, diese Hypnotize-Sache jetzt da damals mit meinem Ex-Manager, da war das ja auch so. Da habe ich mich ja auch alleine gefühlt. Da hätte ich mir auch sehr viel Support von der Frauenszene gewünscht. Mhm. Habe ich nicht bekommen. Fand ich auch sehr traurig. Aber dann denke ich mir so, ich muss ja nicht genauso sein. Mhm.
Okay. Ja. Ich habe jetzt das Gefühl, also ne, während wir jetzt sprechen so, und wir haben ja auch schon zweimal uns in Formaten getroffen und so weiter und so fort, man spricht noch Offcam und so. Ich habe schon das Gefühl, klar, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber ich habe eine andere Mel vor mir sitzen. So, ja. Und bei deinem Song Regentropfen formulierst du Folgendes. Steh vorm Spiegel und seh kein naives Mädchen mehr. Fairerweise, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, dazwischen kommen noch ein paar, ist nicht der Originaltext, so, dazwischen kommt noch ein bisschen, aber inwieweit hast du dich dahingehend verändert, würdest du sagen, so, wenn du mal überlegst, reflektierst, von der Mel von damals, die du im Spiegel gesehen hast, zu jetzt, zu heute, die jetzt vor mir sitzt?
Ich würde sagen, ich habe mich selber aus dem Loch rausgeholt und der Song, ich muss ehrlich sagen, der Song hat was mit Liebe zu tun gehabt, deswegen kann ich das jetzt nicht so auf alles schließen, aber ja, ich war damals einfach viel schwächer. Ich hatte zwar immer schon einen starken Charakter, aber ich war einfach so, ich habe viele Sachen einfach mehr an mich rangelassen. Ich habe Prinzipien, aber habe die nicht immer ganz durchgezogen und habe auch zugelassen, dass man mich mal einmal öfter schlecht behandelt. Und irgendwann bin ich halt aufgewacht. Irgendwann habe ich mir gedacht, Alter, bist du dumm? So, wirklich, bist du dumm? Warum machst du das? Du hast eine Baba-Familie hinter dir, du bist eine hübsche Frau, du bist maximal starker Charakter, du hast tolle Freunde, du hast ein Talent. Warum lässt du zu, dass irgendwelche Leute dich da draußen scheiße behandeln? So, sei endlich die Frau, die du eigentlich immer sein wolltest und auch eigentlich bist. So, nur weil jetzt ein paar Sachen schiefgelaufen sind, kann ich mich jetzt nicht irgendwie davon runterbringen lassen und sagen, okay, ey, mein Leben ist jetzt scheiße und was weiß ich was. Weiß ich nicht. Ich habe einfach irgendwie wieder so einen Confident-Boost gehabt. Dann habe ich mir gedacht, scheiß auf alle. So.
Let's go. Sehr gut. Wir hatten es von Hate-Kommentaren ein bisschen. Wie sehr nerven dich noch Fake-Insta-Seiten, die checken wollen, wie du vor deinen vermeintlichen OPs aussahst?
Boah, ich krab so, das ist so eine Sache, das regt mich wirklich auf. Ich gehe bei TikTok live, da kommt ein Account, der kommentiert 50 Mal dieselbe Sache. Ich gehe schon einmal nicht drauf ein. Ich denke mir so, Bro, ich habe es einmal gesagt, ich muss mich doch nicht ständig wiederholen, dass ich keine fucking OPs habe. So, und ich denke mir so, man sieht das doch. Du siehst, wenn jemand ein BBL hat und weiß ich nicht. Und bei mir sieht man das halt, ich hab's nicht. Und ich bestätige, ich hab's nicht. So, das ist auch... Das lässt dich. Also bei Frauen sowieso, ich werde ja nicht nur auf den Arsch angesprochen, ich werde ja auch auf mein Gesicht angesprochen. Mhm. Lippen gemacht und was weiß ich was oder Brüste. Mhm. Ich denke mir jedes Mal so, warum soll ich das verheimlichen? Ich habe jetzt demnächst einen Botox-Termin, meinen ersten Botox-Termin, das kann ich jetzt auch so offen sagen. Also warum sollte man sowas verschweigen? So, jeder wie er will, denke ich mir, aber ich hab's nicht und ich habe auch keinen Bock, das immer 50 Mal zu erwähnen. Weil bei Männern fragt auch keiner, wenn die plötzlich abgenommen haben, voll trainiert sind. Aber bei Frauen ist plötzlich so, das ist voll das Thema. Hm. Ja, und es geht mir auf den Sack, wenn ich einen Sack hätte.
Ja, okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich so, wie sehr nervt es dich tatsächlich, dass immer noch so auf dieses äußere Gerücht über Schönheits-OPs kommen und so weiter und so fort. Ich meine, man kann es natürlich drehen auf so, ja gut, ihr glaubt gerade, dass das nicht alles natürlich sein kann, so, dass es quasi künstlich gepusht werden muss, aber so. Aber ich meine, kann mir auch vorstellen, dass halt irgendwie auch andere Sachen bei dir auslöst.
Also, wie ich schon vorhin gesagt, mir ist egal, was andere denken. So, wenn ich jetzt auch ein bisschen zunehme, dann reden die Leute ja auch direkt darüber. Ich hab 5 Kilo abgenommen und dann kommt jemand von der Seite und sagt, ja, du hast wieder zugenommen. Ich denke so, hä? So, Bruder, bist du blind? Aber wie gesagt, das ist so, keine Ahnung, das juckt mich gar nicht. Also es nervt halt, dass mal immer wieder diese Kommentare kommen. Ich habe die tatsächlich auch geblockt. Mhm. Also solche Kommentare habe ich mittlerweile einfach geblockt, weil ich mir denke, Alter, mein Account, ich kann entscheiden, was ich da sehen möchte und was nicht. Aber mein Gott, wenn jemand machen will, soll er machen, wenn nicht, dann nicht. Das ist jedem selbst überlassen.
Ja, wobei ich tatsächlich schon finde, also ne,
dieses...
Ja,
BBL bin ich auch anti.
Nein, ich meine, grundsätzlich meine ich so Bewertung von Äußerem einfach so. Ja. Also lass doch einfach gut sein so. Jeder sieht aus, wie er aussieht so. Ja. Und es gibt wirklich ganz genug andere Themen. Wer bist du, dass du darüber äußerst?
Ja.
So, ja. Und das ist immer so ein bisschen, das haben noch nicht alle leider so verstanden. Und wir haben es, erfahren es leider immer wieder, Frauen sind dem einfach immer noch viel, viel mehr ausgesetzt als Männer so.
Ich weiß gar nicht, wann überhaupt ein Mann mal dieser Aussehenssache ausgesetzt war.
So, also. Ja, und vor allem in der Form und so öffentlich so. So, da wird auch natürlich Körperlichkeit ist da auf jeden Fall auch immer mehr ein Thema so, auch so, vielleicht bist du mehr hinter verschlossenen Türen und so, dieses, bist du ein Mann oder, ne, wenn ich meine, dieses klassische Mann-Aussehen so, wenn der halt irgendwie keine 85 Kilo und irgendwie BMI von was auch immer hat so, wird er vielleicht auch als Lauch betitelt oder ist jetzt übertrieben, ja, aber da geht es ja schon auch in die Richtung, weil bei Frauen ist nochmal ein ganz anderes Thema, eh schlimm, deswegen checkt euch, Aussehen ist sekundär. Apropos Gerüchte.
Ja.
Da ich dich gerade hier habe. Schönheits-OPs haben wir jetzt so. Ja. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Damals quasi war es eine Sache, aber eine Sache, die die Leute auf jeden Fall auch scheinbar immer sehr, sehr stark zu interessieren scheint, ist dein Beziehungsstatus. So, mit wem ist sie? Hat sie jetzt einen Freund? Ja, nein. Keine Ahnung, ist jetzt wieder Single oder nicht? Whatever. Ich weiß, sehr nervig, aber willst du kurz mal aufräumen? Du hast es auch schon mal in der Story gemacht, da gab es eine Fragerunde zu, so, aber vielleicht auch nochmal hier die Plattform nutzen, so, um damit endlich aufzuräumen, falls sich die Leute fragen, kann ich bei ihr landen? Hat sie jemanden oder nicht?
Also ich bin auf jeden Fall mit keinem Rapper zusammen. War ich auch noch nie. Und da lief auch noch nichts oder sonst was. Also das finde ich auch immer ein bisschen respektlos mir gegenüber als Frau. Nur weil ich jetzt mit einem Rapper einen Song mache, heißt es immer direkt, die haben was am Laufen. Und ich denke mir halt so, Leute, ein bisschen logisches Denken wäre schon von Vorteil, wenn man weiß, okay, das ist vielleicht eine Promo-Phase. Und mit allen männlichen Künstlern, mit denen ich im Studio war, hatte ich noch nie Probleme. Alle sehr, sehr respektvoll mir gegenüber. Also ich bin mit jedem noch cool. Mhm. Man schreibt sich ab und zu, man updatet sich. Mhm. Aber wie gesagt, ich war mit keinem von denen zusammen oder hatte sonst was am Laufen. Ich war halt, wie gesagt, ich war 8 Jahre mit jemandem zusammen, sogar verheiratet. Also wie gesagt, logisches Denken einfach. Und Beziehungsstatus aktuell sage ich nichts zu. Ich würde es nicht mehr öffentlich machen. Mhm. Sag ich mal so. Ich würde, wenn ich jemanden habe, ich würde es nicht mehr öffentlich machen.
Okay. Warum?
Ich habe mir damals keinen Gefallen getan. So, weil ich kann von mir selber sagen, okay, ey, ich mache keine Scheiße, ich benehme mich und was weiß ich was. Aber du weißt halt nie, wie die andere Seite ist. Mhm. Und das tue ich mir nicht nochmal an. Ich werde mir nicht mein Gesicht nehmen lassen.
Okay, ja, gut. Jetzt bist du fleißig am Arbeiten. Und du hast angesprochen, auch mit strammen und stabilen Feature-Gästen am Start. Unter anderem OG ist quasi eine Single, wo du quasi ihn featurest, eine Single, wo er dich featured, rausgekommen. So eine auch so ein bisschen lose Bonnie und Clyde-Story bei dem einen. Wie kam die Zusammenarbeit? Und ja, das ist so eine Gangster-Love-Story quasi mit dir da passiert, mit OG so.
Witzigerweise war so ein Festival, so ein Indoor-Festival. Und da war mein jetziger Manager auch da und OG halt auch mit seinem Team. Und er war aber, also mein Manager, der jetzt mein Manager ist, war zu dem Zeitpunkt nicht mein Manager und hat dann irgendwie connected zwischen uns, weil wir haben im selben Aufenthaltsraum gechillt. Und ich kannte natürlich einen OG. Ich war so, krass, Alter, so, bisschen Fangirl-Moment. Und dann hat mein Manager einfach irgendwie sowas gesagt wie, hast du nicht Bock, einen Song mit Mel zu machen? Das wird überpassen. Mhm. Aber ich war nicht dabei. Mhm. Er hat es einfach von sich aus so als Kollege einfach gesagt. Und er meinte so, boah, ja, Mann, ich feier sie unnormal. Und dann hat er mir eine Woche später bei Insta geschrieben. Und dann war ich einen Monat später im Studio. Mhm. Und keine Ahnung, dann ist so eine Freundschaft entstanden und ich habe auch meine Mädels mitgenommen tatsächlich und ja, so ist das, also das war so ganz
organisch.
Ganz organisch, ganz entspannt.
Okay. Ja. Weil ich habe jetzt so geguckt und so, okay, also ne, du machst mit Hochkarät dann Features, wie gesagt, Savas sowieso schon und so. OG ist jetzt am Start gewesen, Olex quasi auch Feature und so. Und jetzt gab es eine Hörprobe quasi mit Cuscino so und es sind ja so alles so. Also so straight OGs so, echter geht's nicht gefühlt, Authentic Athletic, wie gesagt, bei Olex und so, also auch schon so wirklich harte Straßenjungs einfach so, mit denen ich zu spaßen ist. Ist es Zufall oder wie kommt die Feature-Auswahl so, weil das irgendwie, als ich drauf geguckt habe, war es ein bisschen auffällig so.
Also ist nicht geplant oder so, also mit OG, das war, hab ich ja gerade gesagt, Olex tatsächlich hat mich angesprochen, fand ich auch voll süß. keine Ahnung, ehrlich gesagt, auch mit Kusha, das ist alles so, ich weiß nicht, ich verstehe mich mit den Jungs auch immer übertrieben gut, weiß nicht, die sind einfach real, die sind so, wie die sind, die verstellen sich auch nicht, keine Ahnung, es funktioniert, ich kann es dir nicht erklären, es funktioniert einfach.
Okay, wie kamst du zum Feature mit Cuscino?
Also ich habe ihn sowieso gefeiert, ich wusste eh, was er so macht, und mein Manager und er sind ganz dicke gewesen und irgendwann habe ich gehört, wie die telefonieren. Ich so zu dem Bro, war das Cuscino? Er so, ja. Ich so, boah, frag mal nach einem Feature, mach mal irgendwas klar da. Und dann meinte er so, ja, kann ich machen, gerne, warum nicht? Und er feiert dich auch. Ich so, okay. Dann waren wir im Studio schon. So, und ich bin halt auch das erste weibliche Feature, was er hat. Mhm. Ich glaube, das wird die Leute auch so ein bisschen überraschen. So, wow, Cuscino mit einer Künstlerin. Mhm. Ich glaube, wir haben das auf jeden Fall genailed. Wir haben was Krasses gemacht. Mhm. Und er ist auch voll cool. Also wir hatten wirklich Spaß in der Session, hat wirklich Spaß gemacht mit ihm. Was soll ich dir sagen?
Kannst du schon was zum Release-Datum sagen, wann es rauskommen soll oder so? Wie gesagt, die Hörprobe ist jetzt gerade frisch draußen.
Boah, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Falls ich das nicht sagen darf, schneiden wir das einfach raus, okay? Mhm. Kommt der Song. Mhm. Mel feat Cuscino. Mhm. Erstmal. Ich finde, das ist ein Überbrett. Hast du den schon gehört?
Ich habe ihn schon gehört.
Ja, sei ehrlich, Überbrett. Ja. Und ich bin mal gespannt. Also wer den nicht feiert, hat keine Ahnung von Musik. Ich bin ehrlich.
Straight up.
Ist so.
okay, du hast jetzt ein bisschen schon angedeutet. Erstmal Mel featuring quasi. Stehen noch weitere krasse Features in Aussicht. Bist du schon am Kochen im Hintergrund an anderen schönen Geschichten dran?
Ja, also wir sind am Kochen. Ich habe auch noch so ein paar Leute, die ich gerne auf ein paar Songs drauf hätte. Habe mich aber noch nicht ganz drum gekümmert. Mhm. Ich war auch vor kurzem im Studio, ich habe einen Song gemacht, eine Skizze, geisteskrank. es gibt so zwei, drei Künstler, die ich drauf hören würde. Aber ich muss gucken, wen ich drauf hole. So, ja.
Und natürlich sagst du jetzt keine Namen.
Nein,
sonst,
natürlich, ne? Sag ich keine Namen, aber ja, ich sag mal, warten wir mal ab, wie das Jahr endet.
Mhm. Okay, ja gut, wir sind ja noch relativ am Anfang. Genau. Wie geht es jetzt weiter musikalisch? Worauf darf man sich freuen bei dir? Was steht noch an? Sommer vielleicht irgendwo, keine Ahnung.
Ja, Sommer wird auf jeden Fall Abriss. Sommer wird Gras. Ich habe ein paar geile Songs im Petto und ich bin ja wieder so ein bisschen in diese deutsch-türkische Schiene reingerutscht, weil es meine Fans mir maximal meinen Kopf auseinandergenommen haben. Ich musste mir sehr oft anhören, warum machst du nichts Deutsch-Türkisches mehr? Und habe ich jetzt auch gemacht. Ich glaube, das ist auch wieder was Neues. Also nicht vom Stil her, aber ich glaube, die Leute haben mich so noch nicht gehört, so auf sowas richtig, wo man seinen Arsch bewegen möchte, sag ich mal. Warten wir einfach mal ab. Der Sommer wird auf jeden Fall cool. Ich habe da so zwei, drei Sachen, Singles von mir selber. Und ich glaube, das wird Spaß machen.
Okay, und mit Arschbewegen meinst du jetzt nicht Hayatim, was man schon
nein,
kennt?
Nein, Hayatim war ja schon so auf süß, ruhig. Ja. Aber das sind alles so Sachen, da möchte man schon einfach, ich glaube, da möchte ich mal in den Club gehen.
Okay, ich verstehe. Gibt es noch irgendwas, über das du sprechen möchtest? Habe ich noch irgendwas, wollen wir noch irgendwas ausschlachten quasi? Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, was die Fans noch wissen sollen? Du hast gleich nochmal letzte Worte, aber vielleicht gibt es noch irgendein Thema, was ich jetzt übersehen habe oder was bei dir aktuell Präsenz hat.
Vielleicht Twitch. Ich fange mit Twitch an.
Oh, okay.
Ja, ich bin dafür geboren. Ich schwöre.
Interessant, okay. Wann, wie, wo, was?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich habe ein Studio jetzt gemietet. Mhm. Und ich habe so einen zweiten Account auf Insta, der heißt MelBabyBabe. Mhm. Weil ich poste nur Scheiße da. Voll unseriös, aber überwitzig.
Also so ein Video-Account wie Threads quasi so.
Ja, genau. Ich mag den Account mehr als meinen offiziellen Account. Mhm. Das ist so ein bisschen härter als das, was ich auf TikTok mache. Mhm. Ja, und das wird so mein Twitch-Account, sag ich mal, weil ich halt mit Twitch anfangen werde. Und ich habe das schon seit einem Jahr überlegt. Ich war schon so, boah, soll ich mit Twitch anfangen? Ich passe da eigentlich voll gut rein. Mhm. Weil ich halt wirklich gefühlt den ganzen Tag Schwachsinn. Nur Schwachsinn. Und mein Manager hat mir das auch ständig gesagt. Er meinte, du musst das machen. Du musst das machen. Die Leute sollen dich so kennenlernen, wie wir dich kennen. So, weil die meisten Leute kennen dich nicht so. Mhm. Ja, okay, komm, ich mach das dann mal. Hab ich jetzt ein Studio gemietet, muss noch einrichten und dann.
Aber ist der Plan nur du, kommen da Gäste, kannst du schon ein bisschen erzählen?
Gäste auf jeden Fall.
Konzeptionell in irgendeiner Form?
Ja,
oder?
Ich habe so einen kleinen Plan gemacht. Also natürlich viel alleine, Gäste natürlich. Vielleicht mal hier und da bei jemand anderem rumsitzen und ein bisschen labern. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch mit Tano wollten wir auch noch ein Format machen, zusammen. Mhm. Aber ja, das ist jetzt alles noch so in den Startlöchern. Und dann mal schauen.
Okay.
Wenn es losgeht, wirst du es mitbekommen.
Davon bin ich überzeugt.
Ja.
Definitiv. Sehr gut. Dann die neue Single kommt auf jeden Fall mit Cuscino. Ihr erfahrt auf jeden Fall wann und wie und wo. Ihr könnt die Insta- und Social-Media-Kanäle kennt ihr, brauche ich euch nicht zu sagen. Genau wie das hier, wir sind Deutsche Bedia. Mein Name ist Simon, ihr findet uns auch überall im Radio, auf YouTube, Insta, TikTok, AD, Mediathek. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Deswegen, Mel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Nicht vergessen.
Arbeite, hacke und Träume werden wahr. Mach's mit Liebe, nicht fürs Para.
Die letzten Worte gehören dir, Mel.
Ja, Leute, also, wenn ihr eine schlechte Phase im Leben habt, gebt nicht auf. Es wird auf jeden Fall besser werden, das kann ich euch sagen. Und wie gesagt, nochmal, was ich immer sage, an junge Künstler, wenn ihr einen Vertrag habt, lasst ihn checken. Und an alle Mädels da draußen, ihr seid Queens, ihr macht das schon und lasst euch nicht unterkriegen.
Eine Empfehlung noch zum Schluss. Diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der ARD Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.